Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ihr hört den Dolphins Drive, euren Podcast über die Franchise aus Miami, bei der es mit dem Super Bowl-Sieg allmählich knapp wird, zumindest in dieser Saison. Und mein Name ist Micho. Aber natürlich bin ich, immer wenn ihr mich hört, wisst ihr, Rico ist nicht da. Es tut mir ja leid. Zumindest hatte er letzte Woche mal wieder ein Gastspiel. Dafür habe ich natürlich wieder Tobi dabei. Hallo Tobi.
Wunderschönen guten Tag, Abend, was auch immer. Und selbst mit 7:9 kann man noch in die Playoffs kommen.
So, aber ich bin ja so einer, Tobi alleine reicht mir einfach nicht. Deswegen haben wir noch jemanden da, nämlich Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Ja, Chris, ich kenne dich, Tobi kennt dich, aber wahrscheinlich kenne ich auch viele von den anderen Hörern, einfach von Facebook her. Aber wie wäre es, wenn du dich mal richtig vorstellen würdest?
Ja, also die meisten kennen mich eigentlich schon aus der Facebook-Gruppe. Ich mache ja auch unsere Twitter-Seite zum Beispiel von den Miami Dolphins Germany. Und ja, der ein oder andere Ranhörer wird mich vielleicht auch kennen. Also mich nicht direkt, aber meine Lache. Denn nach dem Miami Miracle gab es ja dieses ominöse Video, auf dem ich zusammengebrochen bin vor Lachen und dass sich, glaube ich, über 200.000 Leute angeschaut haben bei RAN und ja.
Ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du auch quasi, also sowas, bist wie der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit von den Miami Dolphins Germany. Ist das richtig?
Ja, teilweise. Also ich bin gern mal als Gast bei Podcasts, also wie jetzt dieser, oh, ich weiß gar nicht, wie er heißt. wie heißt er bei dem? Sebastian Mühlenhof war ich schon im Podcast. Und bei Roman Motzkus in der Show hatte ich auch schon zwei Videos als kleines Statement. Ja, ich kenne die Kamera aus beruflicher Sicht und mir macht das nichts aus. Ich mache es gerne und ich bin kein richtiger Football-Insider, weil ich selber nie gespielt habe. Aber ich glaube, ich kenne mich ganz gut aus, was das Außenrum angeht. Und ja, ich bin Vollblut-Fan.
Seit wann bist du Miami Dolphins Fan und wie bist du Miami Dolphins Fan geworden?
Ah ja, das ist eine gute Story. Da ich ja, also ich bin Fan seit 2006 der Dolphins. Meine erste Saison war eine 1:15-Saison. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. So,
Dunkel, wollte ich gerade sagen.
ich fühl mich gerade zurückversetzt in der Zeit. Damals haben wir übrigens die Ravens geschlagen, was wir heutzutage wahrscheinlich nicht mehr schaffen würden aktuell. Wieso Miami? Ja, ich war das erste Mal in Miami in 2006. Der Klassiker eigentlich. Man kauft sich ein Cappy, man kauft sich ein Trikot mit der Nummer 99, den Namen muss ich ja nicht erwähnen. Und ja, dann, ich habe so ein kleines Nebengewerbe als DJ und die Musik fand ich, die aus Miami kam, diesen ganzen Hip-Hop fand ich auch schon immer sehr, sehr geil und habe mich dann einfach mit der Materie Miami beschäftigt. Und gleichzeitig ist in Ingolstadt ein Footballverein gegründet worden, die Ingolstadt Dukes. Bei denen die Gründungsmitglieder alle Türsteher waren in dem Club, in dem ich aufgelegt habe. Und so kam dann die Verbindung zum Football und dann die Verbindung zu Miami und dann kombiniert ihr den Rest zusammen.
Okay, das heißt, wir werden heute mal nicht mehr im eigenen Saft braten. Gerade Tobi und ich, wir drehen uns ja sehr gerne im Kreis, immer wieder um dasselbe Thema und jeder hat eine andere Meinung.
Nein!
Jeder hat eine andere Meinung von uns auch noch. Ich weiß, immer tödlich. Aber da werden wir heute dementsprechend Chris mal zu Wort kommen lassen, der das Ganze vielleicht mal ein bisschen aufbrechen kann.
Ja, mir geht es ab und zu schon so, wenn ich einen Podcast höre, dann würde ich gerne mal so ein Veto einlegen und dann denke ich dran so, ah, scheiße, ich sitze ja im Auto, ich kann ja gar nicht, mich hört ja gar keiner.
Darfst du gern jederzeit tun.
Und ich kann sagen, bei uns darfst du auch im Auto dein Veto einlegen.
Okay, passt.
Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zu den News. Und tatsächlich war es eine nicht ganz so ereignisreiche Woche bei den Miami Dolphins. Da bin ich eigentlich froh drüber. Es gibt bisher allerdings leider schlechte News, nur schlechte News. Und das erste ist, dass Jakeem Grant leider auf IR gesetzt wurde. Tobi.
Ja,
Was bedeutet das für uns?
naja, erstens, die Wide-Receiver-Gruppe wird relativ dünn, wenn man nicht jetzt aus entweder irgendeinen Free-Agent günstig oder vielleicht Isaiah Ford aus dem Practice-Squad nach oben zieht. Das heißt, da wird es relativ dünn. Und was man auch schon gesehen hat, im Special-Team kommt natürlich jetzt in erster Linie Marcus Sherrills zum Einsatz, weil Grant nicht da, Drake nicht mehr da, Preston Williams verletzt, also Kickoff-Returner, Punt-Returner haben wir auch nicht mehr.
Ja, Chris, meinst du, ist Jakeem Grant jetzt injury-prone? Müssen wir uns da jetzt auch noch nach dem Ersatz umgucken?
Ich glaube, vielleicht ist es auch wieder eine ähnliche Vorsichtsmaßnahme, wie wir es ja letzte Woche schon gesehen haben. Ich glaube, dass Grant in der Zukunft auch eine Rolle spielen wird im Kader und man muss es ja nicht drauf anlegen. Man hat es ja bei einem College Quarterback gesehen, wenn man mit Biegen und Brechen jetzt alles will, dass es vielleicht dann eins zu viel ist und ja, deswegen, ich glaube, ich weiß es nicht genau, was die Verletzung ist. Ich habe es heute zwar gelesen und überflogen, aber ich weiß es nicht genau, aber ich denke, dass reine Vorsichtsmaßnahme bei Grant.
Also, wenn wir mal kurz auf den Wide Receiver rumgucken, wir haben jetzt noch Devante Parker, der tatsächlich seine Breakout-Saison hat und gerade Richtung 1000-Yard-Saison geht. Kann man nicht anders sagen. Dann haben wir natürlich noch Allen Hurns. Tobi, möchtest du meine Meinung zu Allen Hurns mal wiedergeben?
Allen Hurns kennt, glaube ich, inzwischen jeder.
Lassen wir es lieber. Und dann haben wir Albert Wilson, von dem ich mir eigentlich viel erwartet hatte und er nichts davon tatsächlich oder so gut wie nichts davon wirklich gezeigt hat. Und das war's. Wir haben dann Jakeem Grant jetzt auf IR. Wir haben Preston Williams, der auf IR ist. Wir haben Gary Jennings, den wir als Free Agent gesigned haben und der auf IR ist. Ja, das ist wohl unser Wide Receiver Room für nächstes Jahr. Wenn ich davon ausgehe, dass Albert Wilson auch noch weg ist, haben wir da trotzdem immer noch 5 Wide Receiver. Holen wir noch jemanden dazu, Chris? Okay, Chris möchte gerade nichts sagen.
Okay, ich hatte gerade einen Aussetzer.
Okay.
Ja, man wird auf jeden Fall noch jemand holen, aber vielleicht auch im Draft, aber aktuell schaut es sehr dünn aus. Definitiv.
So, und dann kommen wir zu unserer zweiten News. Bobby McCain wurde operiert. Tobi, da weißt du mehr zu, oder?
Ja, ich hab's auch nur auf seinem Instagram-Account gesehen, dass die OP wohl relativ gut verlaufen ist und dass er hofft, halt zur neuen Saison wieder angreifen zu können. Da ist dann natürlich die Frage, behalten wir ihn überhaupt, darf er überhaupt nächste Saison wiederkommen? Ich gehe aber davon aus, da er sowohl Slot Corner als auch Safety gespielt hat, dass er da relativ flexibel ist und dass der Coach auf ihn setzen wird. Also ich denke, wir sehen ihn auf jeden Fall in Miami wieder.
Ich meine halt auch, wir brauchen zumindest irgendwie ein paar erfahrene Spieler. Ansonsten können wir den Laden auch nächste Saison gleich dicht machen. Oder siehst du das anders, Chris?
Nee, wir brauchen definitiv erfahrene Spieler. Ich glaube, auch McCain ist jetzt nicht unbedingt ein Kandidat, den man cutten wird. Aber wir werden ja in der Free Agency ein paar Spieler holen, die Erfahrung haben. Also wir werden nicht nur mit Rookies auflaufen, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Aber McCain ist für mich zumindest ein guter Backup im nächsten Jahr, auf dem man bauen kann. Man weiß, was man an ihm hat und das ist halt schon ein Vorteil.
Ja, wenn ich mir jetzt so die verletzten Misere bei uns angucke, würde ich gerne mal ein bisschen vorgreifen. Auch auf das Spiel der Eagles, das heißt von wegen, ich glaube nicht, dass wir noch ein Spiel gewinnen werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich habe zuerst noch eine News. Ich habe heute gelesen, Zach Thomas ist im Halbfinale für die Hall of Fame-Wahl. Ist auch vielleicht eine ganz gute News. Vielleicht ein weiterer Hall of Famer, der für uns in die Heilige Halle aufgenommen wird.
Es wäre schön, er hätte es sehr verdient. Er war allerdings sehr oft in dem Halbfinale, glaube ich. Er ist nie ins Finale gekommen. Die Frage ist, ich glaube, irgendwann darf er nicht mehr nominiert werden. Das ist richtig.
Aber ich glaube, die anderen Kandidaten, die jetzt auf der Wahl noch zur Verfügung stehen, sind dieses Mal nicht so die großen Namen. Ich glaube, er hat eine relativ große Chance, dass er es schafft. Sehr schön.
Ich denke, dieses Jahr ist er einfach auch mal dran. Also das ist halt so.
Ja, ich habe halt eben die Sorge, dass er irgendwann, ich glaube, nachdem man 4 oder 5 Mal da so weit gekommen ist, was dürfte man nicht mehr nominiert werden, wenn man immer gescheitert ist, irgendwie sowas. Und das wäre halt extrem bitter, weil dann gäbe es, glaube ich, nur diesen Umweg über dieses Lebenswerk oder so, wie man dann noch in die Hall of Fame kommen könnte.
Ja, aber ich denke schon, weil er hat es halt auch von seinen Leistungen einfach auch und von seiner ganzen Art einfach auch verdient. Das muss man halt auch einfach mal sagen.
Bei mir rennst du da offene Türen ein, keine Frage.
Ja, ja, ich denke, da renne ich bei jedem hier offene Türen ein.
Definitiv.
Ja, aber nochmal zurück zu meiner Frage. Ich habe gerade eben gesagt, von wegen, ich befürchte, dass wir diese Saison kein Spiel mehr gewinnen werden. Allein schon aufgrund unserer Verletzten-Misere.
Muss ich dir widersprechen, wir spielen noch gegen die Bengals.
Das sagen viele, Tobi.
Da bin ich mal gespannt, mit welcher Einstellung die Bengals da auftreten, wie dann das Draftboard aussieht, an welcher Position wir sind, ob wir uns das leisten.
Thomas, willst du damit etwa behaupten, die Bengals könnten tanken?
Nein, natürlich nicht. Wie könnten sie denn? So ein.
Wenn Rand das nicht behauptet, dann ist es auch nicht so.
Genau, richtig. Das kann gar nicht sein. Ich dachte, wir tanken. Er kann doch nicht eine zweite Mannschaft unser Konzept kopieren. Das geht doch nicht. Nein.
Also ich sehe ganz ehrlich aber nicht, dass wir gegen die Bengals gewinnen. Tatsächlich sind die Bengals nicht gut, gar keine Frage. Aber die Bengals können sich, selbst wenn sie tanken würden, selbst wenn die Mannschaft tanken würde, was ich ja immer noch für ein Unding halte, was ich ja immer noch nicht glaube, dass es wirklich geht, selbst wenn die Mannschaft tanken würde, könnten sie sich eine Niederlage erlauben gegen uns?
Ein Sieg.
Ein Sieg gegen uns erlauben, Entschuldigung. Eine Niederlage sowieso, wenn sie tanken würden. Sie haben zurückgewechselt zu Andy Dalton, den ich tatsächlich auch für stark unterschätzt halte. Ja. Also dementsprechend haben sie da ihre Chance. Der Supporting Cast ist halt relativ miserabel. Aber wenn ich dann in Bestbesetzung hätten wir, klar, eine Chance haben wir immer, in Bestbesetzung hätten wir auch eine Chance gegen die Bengals. Aber so viel wie bei uns im Moment auf IR landet, also wir spielen ja mittlerweile nicht mehr mit unserer dritten Garde, sondern teilweise schon mit der vierten oder fünften Garde. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn die Bengals sich halbwegs anstrengen, dass wir da tatsächlich da eine Chance gegen haben durften.
Das müsste man dann sehen. Also da möchte ich nichts zu sagen, aber gerade so, was so die Secondary angeht, Running Backs ja sowieso und Wide Receiver wird jetzt auch dünn. Also so langsam. Also ich meine, ich hätte bei dem Spiel am Sonntag eine Statistik gehört, dass Miami die Franchise ist, die bis jetzt die meisten Spieler eingesetzt hat und ich glaube so knapp an die 70. Also das ist schon bemerkenswert.
Ja, es ist natürlich auch zur Bewertung. Es gibt noch einen Grund, warum ich nicht denke, dass wir irgendwann wieder ein Spiel gewinnen werden, weil irgendwann wird Fitzpatrick halt wieder typisch Fitzpatrick spielen. Und wie war das noch? Fitzpatrick kann ein Spiel jederzeit gewinnen, und zwar für beide Seiten.
Das stimmt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dieses Jahr anders ist, weil so diese richtig katastrophalen Spiele hat er dieses Jahr gar nicht. Und so schlecht macht er seine Sache nicht. Ne? Also.
Chris, wie siehst du das?
Nee, ich bin auch, man muss relativ zufrieden sein mit Fitzmagic. Er hat seine magischen Momente regelmäßig, aber die richtigen Böcke, oder kann man jetzt ihm eigentlich nicht ankreiden. Er ist halt, wie soll ich sagen, ein guter Ersatz für Ryan Tannehill im Endeffekt. Der ist jetzt nichts Besonderes, er ist ein guter Durchschnittsquarterback und macht das, was er machen soll, aber er macht jetzt auch keine großen Fehler. Also ich glaube, an Fitzpatrick liegt es am allerwenigsten momentan bei uns.
Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, also ich gebe recht, dass Fitzpatrick nicht der Schuldige ist, aber ich sehe ihn halt auch schon wieder. Seine magischen Momente sind halt, ist er Glück, er wirft, er feuert halt die Bälle raus, weil es ihm scheißegal ist. Die Bälle kommen an und dabei sind halt viele Bälle bei, die er niemals im Leben werfen dürfte, die durch Glück ankommen und halt auch genügend, die halt eben durch mangelndes Glück nicht ankommen. Aber selten, dass er Pech hat oder sowas. Dadurch schafft er es natürlich, seine Punkte zu machen. Aber es ist das, was ich von einem Quarterback will? Auf keinen Fall. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ne. Ich bin froh, wenn die Zeit mit Fitzpatrick vorbei ist.
Du nimmst ihm aber eine wesentliche und eine wichtige Komponente weg, dem Herrn Fitzpatrick. Er ist unser bester Rushing-Spieler.
Das auch, ja. Ja, das stimmt.
So bitter das ist, aber das ist leider so.
Da werden wir auch gleich noch zu kommen, aber ich denke mal, das war's dann wohl erstmal mit den News. Dann würde ich sagen, bevor wir uns unser Rushing Game und unser Spiel gegen die Cleveland Browns angucken, kommen wir zum Roundup. Roundup, die Kategorie, wo ich euch hier kurz über bestimmte Begebenheiten aus der NFL informieren würde und wo ihr vielleicht kurz dazu Stellung nehmen sollt. Und anfangen möchte ich mit etwas, was mit den Miami Dolphins zumindest am Rande zu tun hat, denn Frank Gore ist jetzt Dritter der All-Time All-Time Rushing Yard Liste. Chris, wird er Hall of Famer irgendwann?
Ja, wird er definitiv. Alleine schon die Leistung ist schon ein absolutes Wahnsinnsstück, das er hier mit als drittmeiste Rushing Yards, und es sind gar nicht mehr so viele weg. Ich glaube, Sanders sind 3000 und der zweite waren 1500. Wer weiß,
Walter Payton.
Ja, okay, aber dieser unbekannte Walter Payton, ja. wer weiß, wie lange er noch spielen wird. Ich traue es ihm zu, dass er noch 2-3 Jahre macht. Ob er Bock hat, weiß ich nicht. Aber seine Leistungen sind immer noch okay, aber also Hall of Fame, ja. Man muss halt die Relation sehen. Er ist halt schon verdammt lange dabei. Und wenn du verdammt lange dabei bist, dann hast du eben als beständiger Running Back einfach viele Yards oder immer wieder Yards. Deswegen ist es schwierig zu sagen, aber ich denke schon, dass er Hall of Famer wird. Also ich wüsste keinen Grund, warum nicht.
Dann will ich mal Tobi nach dem Grund fragen. Tobi, wie viele Playoff-Spiele hat Frank Gore? Ein oder zwei?
Ich glaube sogar, es sind ein paar mehr, aber es sind halt nicht viele. Aber trotzdem
bis vor 4 Jahren hatte er keins. Und dann hat er eins dazugeholt und ist dann direkt aber ausgeschieden.
Dann wird er auf jeden Fall dieses Jahr noch eins kriegen, schätze ich. Oder zumindest ein Wildcard-Spiel.
Ja, dann wäre er vielleicht bei 3 Spielen. Ich weiß gar nicht, wie viel er insgesamt hat, aber.
Ja, aber darum geht es auch gar nicht, sondern. Es geht einfach um die Sache, die Chris schon erwähnt hat, dass der halt seit 15 Jahren konstant die Yards abliefert. Egal, wer da mit ihm im Running Back Core spielt, egal in welcher Mannschaft er ist, egal welches Wetter, welche Umstände, den kannst du halt nachts um 5 auf Platz stellen und der wird immer noch seine Leistung liefern. Er ist einfach das Muster an Beständigkeit und an Konstanz. Und das haben viele Running Backs zum Beispiel nicht. Das Durchhaltevermögen eines Frank Gores haben sie sowieso nicht. Also von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht in die Hall of Fame kommt.
So, dann spiele ich mal hier wieder den Gegner, denn ich bin der Meinung, er wird nicht in die Hall of Fame kommen. Ob er es verdient hat, sei dahingestellt, aber tatsächlich hat er seine Yards halt wirklich nicht durch herausragende Leistungen, wie zum Beispiel ein Walter Payton oder sowas, oder zum Beispiel, den Emmitt Smith ist ja auf 1, er hat jetzt Barry Sanders geholt, sondern tatsächlich einfach nur dadurch, dass er einfach nur lange da ist. Und ich finde, das allein macht noch keinen Hall of Famer auf, nicht die Jahrzahl alleine, sondern um als Running Back in die Hall of Fame zu kommen, muss man dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Und das hat er bei keine seiner Stationen geschafft. Und das sehe ich halt kritisch. Also selbst bei uns hat das nicht geschafft und unser Laufspiel war nicht berühmt.
Ja, das kann man natürlich so sehen, aber er drückt einer Generation seinen Stempel auf. Ne? Weil gerade als Running Back, ich meine, der Junge hat seine ersten Yards glaube, 2006 gemacht oder so. Also der ist schon 15 Jahre oder sowas hat er auf dem Buckel. Und von daher, dass diese Konstanz und diese, es ist keine Dominanz, sondern es ist eine Dominanz in der Dekade, musst du erstmal schaffen. Und das ist, denke ich mal, der Grund, weil er hat beständig, ich glaube, 12 Jahre in Folge immer 1000 Yards Saisons abgeliefert, und das musst du erstmal schaffen, ne? Und Tobi, deswegen stellt sich die Frage nicht.
Tobi, du hast ja vorher gesagt, bei Zach Thomas ist es auch so, vielleicht kommt er nicht so durch die Leistung rein, aber übers Lebenswerk. Und das sehe ich bei Frank Gore auch ähnlich, eben wie du schon sagst, eine ganze Generation geprägt. Und nicht, weil er 4 Super Bowl gewonnen hat, sondern eben, weil er eben eine ganze Dekade einer der besten Running Backs war.
Okay. Dann vielleicht mal an alle, die zuhören, gesagt, wir haben heute Dienstagabend. Und gestern ist der letzte Spieltag zu Ende gegangen mit einem alter Falter. Mit was für einem Massaker, möchte ich es mal nennen. Die LA Rams sind von den Baltimore Ravens nach Strich und Faden verprügelt worden. Also Lamar Jackson spielt ja grundsätzlich, habe ich das Gefühl, schon keine vierten Viertel mehr. Ne, Fourth Quarter spielt er auch im Prinzip nicht, deswegen gibt er vorher so viel Gas. 42-6. Wow. Ist das die Zukunft des Spiels, was wir da sehen? Tobi.
Naja, also auf jeden Fall hat es Harbaugh geschafft, ein System zu entwickeln, das perfekt sich an den Stärken von Lamar Jackson orientiert, offensiv. Gut, eine gute Defense hatten die Ravens eigentlich immer schon, das kommt noch oben drauf. Von daher, wenn es nicht gelingt, den Lamar Jackson zu kontrollieren, das heißt, ihm sowohl seine Läufe, die natürlich massig gefährlich sind, wegzunehmen, als auch sein wesentlich verbessertes Passspiel in den Griff zu kriegen, dann sehe ich nicht, wie man die Ravens nachhaltig stoppen kann, weil sie halt immer switchen können. Und ich meine, es ist ja nicht nur Lamar Jackson. Sie haben ja auch noch danebenbei in der Offense Waffen, die sie einsetzen können. Die Tight Ends spielen überragend. Die Running Backs sind auch neben Lamar Jackson sehr gut. Also sie haben momentan eine Gruppe zusammen, von der man ausgehen kann, dass sie relativ weit kommen können, und die Liga dominieren tun sie ja schon.
Chris, Lamar Jackson wurde als 32. Spieler, also mit Pick 32 geholt. Wir haben damals auch alle gesagt, oh Gott, werfender Running Back und was weiß ich nicht alles. Haben wir und auch der Rest der NFL ihn unterschätzt?
Das ist immer schwer zu sagen im Draft. Man weiß ja, ein gewisser Quarterback aus Boston wurde ganz viel später gepickt. Ich glaube, Jack Stutt hatte seine Stärken schon im Lauf zuvor, das war bekannt. Und ich glaube aber, dass durch das Coaching in Baltimore er einfach an seine Schwächen gearbeitet hat und jetzt der Gameplan auf ihn so geschnitten wurde, dass er einfach, dass sie seine Stärken ausspielen können und ihm diejenigen Receiver zur Seite stellen, die auch Flatterpässe fangen können. Und die Kombination aktuell ist sensationell. Also ich kann mich nicht erinnern, also wenn ich das Spiel von gestern sehe, selten, dass die Rams in den letzten Jahren so dominiert wurden. Oder es waren auch nicht nur die Rams, es waren ja auch ganz viele andere. Also es ist sensationell und du kannst es nicht verteidigen, das ist das Problem. Die ganzen Read-Option-Spielzüge, wie willst du es verteidigen? Das ist unglaublich.
Also ich muss Tobi natürlich recht geben, Harbaugh hat wirklich das perfekte System für Lamar Jackson gefunden. Und Lamar Jackson, da gebe ich Chris auch recht, hat sich tatsächlich im Passing-Game deutlicher verbessert, als ich es ihm zugetraut hätte. Das ist keine Frage. Aber erstmal, ursprünglich habe ich mal gedacht, dass die Offense der Ravens wäre Lamar Jackson. Dann sehe ich aber, wie RG3 reinkommt, der ja eigentlich schon voll invalide sein müsste und praktisch genauso ins System passt und genauso gut spielt. Und dann denke ich mir, okay, natürlich ist Lamar Jackson nochmal eine andere Komponente und macht das Ganze nochmal gefährlicher. Aber wir haben so oft schon Teams gehabt, wo wir gesagt haben, wow, wir haben die Zukunft des Footballs gesehen. Wer soll die stoppen? Das waren früher die Falcons. Dann hieß es nach dem Super Bowl-Sieg, der Eagles hieß es, oh, wer soll das Team auf Jahre hinaus schlagen? Die sind so komplett. Und jetzt kommt noch Carson Wentz zurück, der ja besser ist als Nick Foles. Wer soll die schlagen? Dann letztes Jahr, oh, Sean McVay, das Wunderkind. Jeder, der mit ihm mal Kaffee getrunken hat, ist quasi schon ein Trainingsgenie. Der Kerl, der findet den Football neu. Der bringt die Rams auf ein neues Level. So, dieses Jahr sind es die Ravens. Was passiert, wenn die Ravens entschlüsselt werden und meiner Meinung nach, wenn sie zum Beispiel ein zweites Mal gegen die Patriots und so weiter antreten müssen, wird es da Gameplans gegen sie geben? Ich bin mir relativ sicher, dass gegen die Ravens angesetzt wird. Werden die Ravens in der Lage sein, das zu kontern? Werden sie da einen Plan B haben, der funktioniert? Das ist meine Frage, Chris. Was sagst du?
Also die Ravens hatten ja die letzten Jahre auch schon eine sehr, sehr starke Defense. Das muss man ihnen ja schon zugutehalten. Die haben sie jetzt schon seit einigen Jahren auch, eigentlich schon seit sie den Super Bowl gewonnen haben, wann war das? 12 in dem Dreh? 11, 12. Und ja, den Ravens war halt immer, die waren halt immer ein guten Quarterback von einem guten Playoff-Run entfernt. Und den haben sie jetzt anscheinend. Und ja, die Patriots haben jetzt ihr Tape, wissen, wie sie gegen sie nicht spielen dürfen. Ich sehe bei den Patriots aber in dem Fall einfach zu viele Probleme in dem Jahr, dass sie sie komplett ausschalten könnten. Aber wir werden sie ja nächste Woche sehen. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, spielen die Ravens Montag gegen die 49ers.
Ja. Gegen die wohl in letzter Zeit zweitbeste Defense der NFL. Tobi, hast du die Befürchtung, dass die Ravens mit Lamar Jackson dominieren werden? Und meine Angst wäre, dass diese Art von Quarterback, die ich eigentlich nicht wirklich gerne mag, tatsächlich das neue State of the Art in der NFL wird?
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die Veränderungen, die dann kommen würden oder die dann kämen, wären sicherlich massiv. Das war bei den Falcons so, das war bei den Rams so, dass dann da Schlüsselpositionen weggefallen sind, weil dazu, dass dieses System weiter funktioniert, müsste ja diese komplette Gruppe einmal komplett und ganz so zusammenbleiben und Lamar Jackson müsste seinen Status auch über den Sommer halten. Das kann er jetzt in dem Run sicherlich machen, aber ob er das über mehr als eine Saison konstant schon hinbekommt, das weiß ich nicht, weil das ist so die Sache.
Es gab ja vor kurzem auch eine Mannschaft, die ähnlich war mit den Panthers und Cam Newton, die auch. Cam ist ja ein ähnlicher Typ wie Jackson, aber man muss halt schon sagen, dass Lamar Jackson dieses Jahr wahrscheinlich auch den Rushing-Rekord von Michael Vick einstellen wird, wenn er es nicht sogar schon gemacht hat. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, Tobi, das weißt du besser.
Noch nicht ganz.
Aber es wird nicht mehr lange dauern und das ist natürlich schon, das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Also das muss man wirklich anerkennen. Natürlich ist die Halbwertszeit von laufenden Quarterbacks um einiges kürzer wie von Quarterbacks, die nur in der Pocket stehen. Und ich weiß auch nicht, wie lange Jackson das noch macht, weil wenn er mal wirklich einen schön von Bug kriegt, dann überlegt er sich es in Zukunft vielleicht zweimal. Aber solange er jetzt noch so befreit aufspielen kann, wird er das weitermachen und wird auch weiter erfolgreich sein. Und für mich sind die Ravens momentan der absolute Favorit auf den Super Bowl. Da gibt es für mich aktuell nichts, was drankommt, auch nicht die 49ers.
Okay, kommen wir zu einem von dem besten Rushing Quarterback, kommen wir zu einem anderen Quarterback, der in letzter Zeit viel Freude macht, der sein Team im Playoff-Rennen hält. Das Team steht jetzt 6-5, in den letzten, ich glaube, 4 oder 5 Spielen immer einen Game-Winning-Drive hingelegt. Passer-Rating deutlich über 150, auch die letzten Spiele immer wieder, führt die Mannschaft, hat dem Team eine neue Hoffnung gegeben, gutes Touchdown-Interception-Ratio, die Rede ist von Ryan Tannehill. Ryan Tannehill führt die Titans tatsächlich, hoffentlich sogar, in die Playoffs, denn damit wären die Texans raus. Auf jeden Fall scheint er dem Team neues Leben eingehaucht zu haben, nachdem er Max Mariota abgelöst hat. Tobi, haben wir ihn zu früh gehen lassen?
Nein, in der Situation, in der Miami war, war es zwangsläufig, dass man diesen Umbruch einleiten musste. Und dazu gehörte leider auch der Ryan Tannehill-Vertrag. Weil unser allergrößter Experte, Meister Tannenbaum, der ja jetzt durch die US-Medien geistert und sich da als Experte verkauft, hat ihm ja so ein Ding dahingelegt. Das wäre ja in den nächsten Jahren noch viel schlimmer geworden. Aber dass er das drauf hat, wenn alles drumherum stimmt, wenn alles passt, das wusste man in Miami natürlich. Es hat bei uns aber nie gepasst. Und dass er Game-Winning-Drives kann, hat er im ersten Jahr von Gase vor 2 Jahren gezeigt. Da hat er der Reihe nach diese Game-Winning-Drives angeführt. Dass er versucht, ein Football-Team zu führen, dass er versucht, der Leader zu sein. Diese Ahnung hatte man auch bei uns schon. Und in Tennessee hat er eine vernünftige O-Line. Er hat einen super Running Back, der massiv Druck von den Schultern nimmt. Und er spielt auch konstant auf dem hohen Level, das er anbieten kann. Also er ist momentan top drauf und zeigt das auch. Und ich wünsche ihm nur das Beste, soll er gerne tun.
Chris, warst du damals einer derjenigen, der gesagt hat, Tannehill gleich Garbage Hill muss weg?
Nein, ich habe bis jetzt auch selbst 2 Tannehill-Trikots. Ich fand Ryan Tannehill, also ich mochte ihn schon als Quarterback, weil er hatte sehr positive Ausstrahlung. Das ist für mich für einen Quarterback ja auch ein wichtiger Punkt. Er war für mich schon ein Leader, auch wenn er das nicht so extrovertiert wie ein Fitzpatrick mit übertriebenem Jubel oder sonstiges gezeigt hat, aber ich fand ihn schon einen guten Quarterback. Ich meine, ich habe so eine Statistik im Kopf. In den ersten 4 Jahren, in seinen Rookie-Jahren, hatte er die drittmeisten Passing Yards aller Quarterbacks in der Zeit. Vor ihm waren Dan Marino und Peyton Manning. Alleine das zeigt schon, dass er gar nicht so schlecht war. Wenn man dann noch vergleicht, in den ersten 4 Jahren hatten die anderen 2 um die 66 und er hatte über 130. Sieht man auch genau das Problem. Er hatte immer Druck, weil er keine O-Line hatte. Und das war eben sein großes Problem. Und jetzt hat er eine anständige, es ist keine überragende, aber anständige O-Line. Und er macht was draus. Und ich mag ihn als Spieler und ich freue mich auch für ihn, auch weil eben, wenn Tennessee weiterkommt, die Texans Plätze abgeben und unser Draftpick wächst. Aber ich finde, was er macht, ich beobachte ihn gerne und ich finde, was er macht, sehr, sehr gut. Ich meine, sein Rushing-Touchdown geht er voll in Mann, überschlägt sich fast, okay, aber also ich finde es gut und klar, man muss den abgeben, wenn man auch einen Rebuild einleitet, dann musst du ihn abgeben, auch mit dem Vertrag. Ich glaube, es wird über 20 Millionen gewesen. Für das ist er nicht so, also 20 Millionen wäre dann schon fast ein Ticken so viel gewesen.
Also ich gebe ja zu, ich war immer ein bekannter Tannehill-Befürworter, bin aber auch der Meinung, dass Tannehill ein bestenfalls leicht überdurchschnittlicher Quarterback ist, wie es sie viele in der Liga gibt. Aber wie viele auch bewiesen haben, kann man mit einem leicht überdurchschnittlichen Quarterback sehr, sehr weit kommen, teilweise weiter als zum Beispiel Teams mit einem Elite-Quarterback, à la Aaron Rodgers, wo dann die Chemie nicht stimmt. Denn die haben es zum Beispiel letztes Jahr nicht in die Playoffs geschafft. Ja? Also sei es jetzt ein Derek Carr, sei es ein Jared Goff, der es bis in den Super Bowl geschafft hat, sei es ein Jimmy Garoppolo, die sind alle so meiner Meinung nach irgendwo ein Niveau. Auch mit Ryan Tannehill. Und wir wollten halt einfach mehr. Ne? Das ist meine Meinung. Ich freue mich sehr, aber garantieren kann man es nicht. Kann man es nie. Wir können auch nicht garantieren, dass wir jetzt einen besseren bekommen. Aber zu früh abgegeben, irgendwann musste man es halt tun. Aber generell, wo wir jetzt gerade Thema Playoffs hatten, in der NFC scheint es ja fast durch zu sein, das Thema. Also da werden die 49ers, die Saints, die Vikings, die Packers und die Seahawks so gut wie sicher in den Playoffs sein. Da geht es eigentlich nur darum, werden die Cowboys oder die Eagles ihre Division gewinnen. Und tatsächlich werden wir spielen wieder ein fast schon Königsmacher. Aber es gibt halt noch die anderen Divisions, wo zum Beispiel im Moment die die Ravens natürlich ganz klar ihre Division gewinnen. Aber wer da tatsächlich noch um eine Wildcard kämpft, sind die Browns und die Steelers, die ja jetzt vor kurzem heftig aufeinander geprallt sind. Demnächst nochmal ohne Mason Rudolph aufeinander prallen, aber das haben wir ja schon besprochen. Und dazwischen haben die Browns halt gegen uns gespielt. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt mal zu dem Spiel am Wochenende. Habt ihr es euch angeguckt? Chris, hast du es gesehen?
Selbstverständlich.
Tobi, du auch?
Ja, na klar, sicher.
Nee, also ich habe es mir natürlich nicht angeguckt. Ich dachte mir, ich rede einfach mal so irgendeinen Scheiß. Nein, ich habe es mir auch angeguckt. immer diese Frage von mir, ne? Warum frage ich eigentlich? Natürlich habt ihr es eigentlich angeguckt.
Und dann das wollen könnte wir ja mal sein.
Und dann wollen wir mal durchgehen. Und ich möchte jetzt nur mal die Reihenfolge der ersten Halbzeit durchgehen, der Drives. Es fing an, die Browns, Touchdown, Jarvis Landry, Punt der Dolphins, Punt der Browns, Punt der Dolphins, Touchdown der Browns, ja, Odell Beckham, Turnover on Downs, die Dolphins, Touchdown, die Browns, Jarvis Landry, Interception der Dolphins, Touchdown, Browns, Kareem Hunt, Field Goal, Halftime. Wir sind also dann tatsächlich mit 3-28 in die Halbzeit gegangen, das Spiel war gelaufen. Woran hat's gelegen, Tobi?
Wie man vielleicht an den Herren erkennen kann, die da die Touchdowns gemacht haben, haben einfach Baker Mayfield und seine Elite Wide Receiver, die es nun mal sind, das ausgenutzt, dass die Secondary der Miami Dolphins quasi aus zweit- bis drittklassigen Spielern besteht. Jamal Wills, der in den Wochen davor noch gut bis solide gespielt hat, kann natürlich gegen Odell Beckham oder Jarvis Landry nie im Leben vernünftig verteidigen, weil ihm einfach die Klasse fehlt. Selbst ein Nick Needham, der in den letzten Wochen relativ gut war, ist da an seine Grenzen gekommen. Und da hat man schon deutlich gesehen, wo es halt durch die Verletzung, aber auch durch das Abgeben von Minka Fitzpatrick zum Beispiel oder so, einfach auch fehlt. Das kann Miami mit der Konstellation einfach nicht verteidigen. Das
geht also vielleicht mal ein paar Zahlen. Jarvis Landry, 10 Receptions, 148 Yards. Odell Beckham, 6 Receptions, 84 Yards. Nick Chubb, 3 Receptions, 58 Yards. Aber dann haben wir gleichzeitig noch Nick Chubbs 21 Carries für 106 Yards. Kareem Hunt, 8 Carries für 37 Yards. Chris, wo haben sie uns geschlagen denn jetzt? In der Luft oder auf dem Boden?
Also ich sage, wir hatten das größte Problem beim Run, und zwar beidseitig. also ganz klar, wenn du Kareem Hunt und Nick Chubb als Gegenüber hast und kannst den Run nicht stoppen, dann ist es schon mal ein Riesenproblem. Und ihr wisst ja selber, der Run entscheidet nicht das Spiel, aber ein stabiler Run ermöglicht eben den Quarterback viel Platz und viel Möglichkeiten. Und da wir selbst auch nicht in der Lage waren zu laufen, gab es natürlich für uns wenig Entlastung und auch dadurch wenig Zeit auf dem Platz. Und das war eben für mich entscheidend. Wenn du weder Run stoppen kannst, noch selbst laufen, ist es schwierig.
Ja, also ich muss auch ganz klar sagen, die Browns haben sich, oder Baker Mayfield vor allem, hat sich an uns gesund geworfen. Stand ja vorher stark in der Kritik. Jarvis Landry hat ein Career Game, kann man schon sagen, gehabt. Wurde auch gerne als Revenge Game von ihm betitelt. Keine Ahnung, ich glaube, wenn Revenge, wäre es eher gegen die Jets. Aber wenn ich hier sehe, Kalen Ballage, 7 Carries für 13 Yards. Oder Mike Gesicki, ja, Mike Gesicki hat, da kommen wir gleich noch zu, auch eine schöne Situation gehabt, aber 3 Receptions für 28 Yards. Albert Wilson, 6 Receptions für 33 Yards. Wir haben es weder auf der offensiven Seite noch auf der defensiven Seite hinbekommen. Und dann kommt Tobi und schreibt mir tatsächlich, das wird das erste Spiel sein, dass er nicht bis zu Ende guckt. Weil, ja, wie hast du es begründet? Weißt du es noch?
Ich habe einfach nicht, also das, beim 28-0 habe ich das geschrieben. Ich habe einfach nichts mehr erwartet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich an der Spielstruktur irgendwas ändert. Weil den Pass und den Lauf haben wir auch weiterhin nicht gestoppt. Also wenn Cleveland das wirklich zu 110% runtergespielt hätte, wie sie es hätten eventuell tun können, dann hätte das ganz, 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 ganz schön übel ausgehen können.
Ja, Chris, hattest du auch das Gefühl, dass die Browns in der zweiten Halbzeit einen Gang runtergeschaltet haben?
Hatte ich gar nicht. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass wir in der Halbzeit dementsprechend gut umgestellt hatten und mehr oder besser den Lauf verteidigt haben und unsere Receiver besser in Position gebracht haben. Man hat auch, weiß nicht, ob es gesehen hat, aber ich fand, dass Fitzpatrick nach der Pause sein Spiel etwas geändert hat. Ich fand, er war um einiges mobiler in der ersten Halbzeit. Und dann haben die Browns wahrscheinlich auch wieder selbst umgestellt, dann haben sie es wieder verteidigt. Aber das dritte Viertel war für mich, da hat man gesehen, okay, in der Halbzeit kann doch was passieren. Und man kann trotzdem sein Spiel ändern und dann auch wieder eine Chance haben, auch gegen die Browns.
Also tatsächlich, ich hatte auch den Eindruck, dass die Browns uns nicht mehr ganz ernst genommen haben und dass wir da vorgehen konnten. Jetzt mal die entscheidende Frage. Wer von euch hat denn unseren Podcast letzte Woche nochmal sich angehört? Tobi oder Chris? Habt ihr euch ihn komplett angehört?
Ich glaube ja.
Tobi, du auch?
Ich meine ja, ich war ja nicht dabei, deswegen ich muss ja hören, was ihr so von euch gebt.
Ich hatte ja gesagt, ich hoffe, Rico hat es nicht rausgeschnitten, ich hatte extra gesagt, dass das für mich ein Spiel ist, bei dem Flores sich beweisen muss, denn die Schwächen der Browns sind klar. Die Schwächen der Browns sind in der offenen O-Line und dass man im Prinzip auf Mayfield ordentlich Druck ausüben muss. Dann auch schematisch, weil das halt die große Schwäche ist. Und in der Offense, dass man die Browns dort auf dem Linebacker-Level ganz, ganz massiv attackieren muss, weil das deren Schwäche in der Defense ist. Und darum müsste man das Spiel rumbauen. Und das, was Chris gerade eben gesagt hat, kann ich unterschreiben. Fitzpatrick wurde in der zweiten Halbzeit oder gerade im dritten Quarter mobiler. Warum? Weil genau das halt eben nicht passiert ist. Das Scheme und die Play-Designs waren nicht darauf ausgerichtet, tatsächlich die Schwächen der Browns gezielt zu attackieren. Und das verstehe ich nicht. Warum nicht? Kann mir das vielleicht einer erklären? Schweigen im Walde, deswegen sollte ich vielleicht jemanden ansprechen. Chris, kannst du mir das erklären?
Nein, kann ich dir nicht. Ich habe das jetzt auch gar nicht als Schwäche der Browns so auf dem Schirm gehabt. Ich studiere natürlich die Browns nicht so wie uns, aber ja, mir war das jetzt nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen enthalte ich mich meiner Stimme hier drüber.
Oh, das wird hier im Podcast ganz, ganz ungern gesehen. Eigentlich muss man hier Stellung beziehen, aber diesen einen Joker hast du frei, dafür darf Tobi jetzt.
Da bist du nachgebohrt, da wird dann nachgebohrt. Also, dass ich die Linebacker als große Schwäche der Browns sehen würde, das würde ich vielleicht in Klammern setzen, weil das, was Joe Schobert in diesem Jahr spielt, ist jetzt nicht unbedingt so, dass der weiß Gott, wie schlecht ist. Womit du recht hast, ist natürlich, Baker Mayfield hatte zu viel Zeit. Und natürlich hätte man da reagieren können, vielleicht auch reagieren müssen. Das Problem an der Sache ist da halt auch nur, dass das Spielermaterial es nicht zulässt, dass Miami quasi fast zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, Baker Mayfield so unter Druck zu setzen, dass der seine Bälle nicht vernünftig verteidigen konnte. Und wenn der Zeit hat, dann haben natürlich auch Landry und Odell Beckham Jr. Zeit, die Separation hinzukriegen und sich von den Verteidigern zu lösen. Davon mal ganz abgesehen, dass wir auch ordentlich durch Strafen und Flaggen und Pass-Interference-Calls unsere Yards verloren haben. Also das kam ja dann noch dazu. Also das war ja teilweise richtig schlimm.
Wobei man doch dazu sagen muss, dass Baker Mayfield davor eigentlich der schlechteste Quarterback war, wenn er nicht unter Druck stand. Da war er der schlechteste Quarterback der NFL. Gut, davon haben wir jetzt nichts gesehen. Ne? Wir haben dann tatsächlich versucht, manchmal Druck auszuüben. Und es ist sogar so weit gewesen, dass wir einen Sack bekommen haben. Tobi, weißt du zufällig, wem die Sacks anzurechnen sind?
Selbstverständlich weiß ich das. Natürlich. Ich wollte es auch selber ansprechen, wenn du es nicht ansprichst. Einmal unser Fünfte-Runden-Pick Devin Godshaw, der hat einen halben Sack bekommen. Und natürlich unser Sack-Monster Charles Harris hat einen halben Sack in diesem Jahr.
Chris, möchtest du vielleicht auch noch mal etwas zu Charles Harris sagen? Vielleicht kommt er hier im Podcast einfach zu schlecht weg. Er hat nämlich wenig Fürsprecher. Vielleicht braucht er auch einfach mal von uns ein bisschen Unterstützung. Und du darfst jetzt gerne versuchen, was Positives zu sagen, Chris.
Ja, ein halber Sack ist doch schon mal ein guter Anfang. Also, was soll man zu Charles Harris sagen? Viel gibt's nicht zu sagen zu ihm. Für mich ist Harris eigentlich diese Saison, spielt einfach unter seinem Potenzial. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist er einfach aktuell, ich weiß nicht, wie lange hat er noch Vertrag, Tobi?
Ist jetzt sein drittes Jahr im Rookie-Contract, also er hat noch das nächste und wir haben auch noch die Option, ihn für ganz teuer noch ein fünftes Jahr zu machen.
Ja, natürlich, fifth year option, auf jeden Fall.
Ich wollte es nur sagen, sorry.
Ich weigere mich überhaupt über Charles Harris noch irgendwas zu sagen, wenn ich ehrlich bin.
Er hat einen halben Sack. Punkt.
Ja, immerhin hat er ja schon 3,5 insgesamt, glaube ich.
Ja, eben. In seiner Karriere.
In knapp 40 Spielen oder so. Also, ja. Wobei ich hoffe ja auch, dass es immer noch so Devante Parker-Style mit kommt und er mal einen Breakout hat, aber ich glaube, in diesem Jahr wird es nichts mehr.
Ich befürchte, wir werden uns nach diesem Jahr auch von ihm verabschieden dürfen, weil vor der Saison haben alle gesagt, ja, das neue System kommt ihm entgegen und ja, und hast du nicht gesehen und es ist noch schlechter als davor eigentlich. Und da muss man auch einfach mal realistisch sehen, wir haben ganz viel Geld, wir geben wahrscheinlich ganz viel Geld dafür für Defense-Spiele aus und da ist dann für Charles Harris kein Platz mehr. Punkt.
So, aber dann korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, hat für die Miami Dolphins ein Spieler sein Debüt gegeben und zwar ein Spieler, den Rico ganz besonders gerne mag.
Ja, das ist durchaus richtig.
Wird der Jinkle ausgesprochen, ne? AVG, Andrew Van Ginkle, ich weiß nicht, wie es ganz genau ausgesprochen wird. Tobi wird jetzt gerade vor Freude sich umdrehen. Wer es noch nicht weiß, dem empfehle ich mal unsere College-Special-Folge, die wir zu Beginn der Saison aufgenommen haben. Denn da erfährt ja jeder, warum Tobi so auf Andrew Van Ginkle steht, warum er Wisconsin-Fan ist und vielleicht so als Hinweis.
Rico.
Der Rico, ja. Rico, Tobi. Alles ein Aufwasch. Nein, Entschuldigung, Rico. Rico, ja. Und bevor wir das vergessen, Rico ist ja aus Liebe quasi Wisconsin-Fan geworden. So hat er es gerade ausgedrückt.
Ja, genau.
Und er befindet sich gerade in den USA. So, um vielleicht, was weiß ich, alte Beziehungen wieder aufleben zu lassen. Ich weiß es nicht. Aber Grüße gehen raus, Rico. Und AVG hat gespielt und hat sogar einen Assisted Tackle.
Ja, das ist richtig. Also, er soll ja auch noch der Linebacker sein, der die meisten Sacks macht und das wird er wahrscheinlich in den nächsten Wochen beweisen. Ich weiß es nicht. Und
beweisen müssen.
Ja, klar. Rico hat ja den Mund relativ voll genommen und naja, gut. Aber Charles Harris hat auch noch ein bisschen Zeit, seine 4,5 Sacks noch dahin zu kriegen.
Aber man muss jetzt Van Ginkle ja ganz klar sagen, also ich glaube, sein Tackle, das war ja beim Punt Return. Er war der Erste.
Ja.
er war der Erste, der da war. Und im vollen Lauf hat er sich nochmal gedreht und hat ihn den Fuß weggezogen. Also, okay, für Special Team ist er doch schon mal ganz okay.
Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn AVG vorschlagen würde. Also, kann man nicht anders sagen. Es gibt einen anderen Spieler, bei dem ich ja irgendwo immer noch nicht glaube, dass der voll einschlagen wird. Chris, kannst du dir denken, um wen es sich handelt, wenn es Spieler gibt, an denen ich an selten ein gutes Haar lasse?
Das ist jetzt schwierig. Also ich bin jetzt von der aktuellen Leistung, müsste ich fast sagen, du meinst so aktuellen Running Back Nummer 1.
Ja, aber auf einer toten Sau soll man nicht mehr rumstechen. Wollte ich gerade nicht spielen. Sorry, Kevin Belash.
Ja.
Ich rede eigentlich immer wieder, und da gibt's immer das große, große Geschrei von Tobi gegen und auch von Rico, aber mehr von Tobi. Ich rede von Mike Gesicki, der immerhin einen Touchdown, und zwar seinen allerersten, gefangen hat.
Es wurde Zeit. Wir reden ja schon seit langem, also ein schönes Red Zone Ziel sein sollte, bei seiner Größe und bei seinen starken Händen. Und ja, man hat es gesehen. Er kommt in den zweiten Stock, er kann die Bälle fangen und jetzt endlich auch in der Red Zone. Mich hat es gefreut für ihn, auch wenn sein Spiel dieses Mal nicht so war. Ich glaube, er hat 3 Bälle gefangen für 28 Yards bei 7 oder 8 Anspielen an ihn. Aber ich glaube, Gesicki wird uns noch viel Spaß machen. Klar, er ist kein Blocker, das wissen ja alle und das ist bekannt. Man hat es auch letzte Woche gesehen, wie er Devante Parker den Weg nicht freigeblockt hat. Aber er ist ein Baller und ein starker Tight End im Passing ist wichtig. Den kann man brauchen. Ich mag ihn. Das ist ein sehr, sehr. Also ich mag die Art Tight End, wie er spielt im Pass. Im Block, naja.
Tobi, bist du glücklich und siehst du Mike Gesickis Aktien deutlich steigen?
Also, ob ich glücklich bin oder nicht, die Frage stellt sich nicht. Die Reaktion von ihm nach dem Touchdown war bemerkenswert und bezeichnend, weil hat man gesehen, dass so viel Last und so viel Druck von dem Jungen abfällt und dass er sich selber so dermaßen unter Druck gesetzt hat. Also das hat mich am meisten für ihn gefreut. Ne? Wie Chris schon sagt, du musst ihm einfach auch nur mal die Chance geben und die Bälle vernünftig dahin schmeißen, dann kriegt er das hin. Und ich denke, wenn jetzt diese Last weg ist, kann er in den nächsten Wochen und Jahren zumindest ein sehr guter Talent werden.
Dein Wort, Gottes Gehörgang, das Jahr kriegt er ja noch von mir, habe ich ja gesagt. Bisher hat er mich ja noch nicht endgültig überzeugt, aber, das sage ich auch ganz klar, er macht Schritte nach vorne. Kleine Trippelschrittchen, aber es geht vorwärts.
Ja. Was mir gefallen hat, war, wie Fitzpatrick sich auch gefreut hat nach dem Touchdown für Gesicki. Man hat gesehen, die beiden haben es jetzt lange probiert und endlich haben sie es geschafft quasi zusammen. Und das war nicht gespielt, gar nichts, sondern da war wirklich Freude da, dass es funktioniert hat.
Da hat man auch gemerkt, dass es in der Mannschaft stimmt, weil die Reaktion auch der anderen auf den Touchdown waren ja auch alle sehr positiv. Und das bedeutet immer eine Menge, wenn man seinen ersten Touchdown fängt. Und gerade bei Gesicki, wie gesagt, wir haben seit Wochen das erwartet. Die Medien in Amerika haben das seit Wochen darauf hingefiebert, dass es mal passiert. Und jetzt ist er den Druck los.
So, ich würde sagen, dann haben wir auch über das Spiel der Browns lang genug geredet. Es sei denn, einem von euch brennt jetzt noch etwas auf der Zunge und er möchte gern noch etwas über das Spiel sagen. Wie sieht's aus? Habt ihr noch etwas?
Ich würde gern noch eure Meinung wissen zu Landry. Es ist ja so, man hätte ihn ja nicht unbedingt abgeben müssen. Und jetzt muss man sagen, er hat uns in unsere Einzelteile zerlegt. Schade eigentlich, aber ja, die Frage ist, hätte er bei uns die gleiche Leistung. Aber ich finde halt, unsere ehemaligen Spieler liefern momentan sehr viel ab. Und ja, das ist, was ist eure Meinung dazu? Hätte man vielleicht, wenn man die Leistung jetzt sieht, ihn nicht doch brauchen können?
Also die Diskussion hatten wir ja zum Beispiel auch mit Malte von den von den German Indianapolis Colts, Blue Nation oder wie auch immer. Entschuldigung, ich habe den ganzen Namen jetzt vergessen. Aber Tobi, vielleicht möchtest du zuerst darauf antworten.
Also bei Landry war es ja in erster Linie kein sportliches Problem, sondern ein rein finanzielles Problem. Dass er sich von der Franchise nicht genug gewürdigt gefühlt hat, in dem Sinne, dass wir ihm nicht genug an Salary geboten haben. Und deswegen ist er ja letzten Endes dann weggegangen. Also dass Landry sportlich drauf hat, das wissen wir alle. Und er war nicht umsonst Pro Bowler. Und von daher, da müssen wir nicht drüber reden. Auch nicht, dass er uns sportlich weiterhelfen würde. Allerdings wäre er, glaube ich, auch für den Rebuild dann nur sehr schwer tragbar gewesen, weil ich glaube auch nicht, dass man Jarvis Landry so eine 2014-Saison hätte verkaufen können. Davon mal ganz abgesehen.
Also ich sehe es auch zwiegespalten. Jarvis Landry ist ein hervorragender, wirklich ein ganz hervorragender Slot-Receiver. Und der hat gegen uns mit Sicherheit ein Traumspiel hingelegt. Aber er ist halt genau das. Er ist nur ein Slot-Receiver. Und die Zahl, die er bei uns aufgerufen hat, beziehungsweise wo er abgelehnt hat, ich glaube 12 Millionen pro Jahr, hatte er abgelehnt.
Ja, 12 hat er abgelehnt, genau.
Genau, 12 hat er abgelehnt und hat, glaube ich, für 16 oder sowas bei den Browns unterschrieben. Das ist halt fernab von allem gewesen, was wir an Capspace damals zur Verfügung gehabt hätten.
Ich glaube, um 1 Million hin oder her ging es eigentlich im Endeffekt.
Ja, aber irgendwo muss man die Grenze setzen. Und ja, so sehr ich bei Tenenbaum auch sage, der Kerl war scheiße. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Der Kerl war scheiße und hat viel Mist gebaut. Da hat er meiner Meinung nach richtig reagiert. Denn für einen Slot Receiver so viel Geld rauszuhauen, hätte uns tatsächlich auf Dauer nicht weitergebracht. Dass die anderen Spieler zum Teil woanders gut spielen. Wie gesagt, wir hatten gerade eben das Beispiel Tannehill, den habe ich nie so schlecht gesehen. Ne? Minka Fitzpatrick wollte weg, so wenn ich ihn spielen sehe, und das Potenzial hat er auch bei uns zumindest gezeigt, das Potenzial. Das tut mir einfach nur weh. Ja? Ob man ihn jetzt als Charakterschwein sieht oder sowas, ich sag mal ganz klar, das ist das Risiko, was wir einfach eingegangen sind mit dieser Art des Rebuilds, mit dieser Art des harten Rebuilds, wo ich gesagt habe, wir werden Spieler verlieren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir zum Beispiel Xavier Howard nicht verlieren, weil er weiß, dass er mit seinem Vertrag einfach nicht wegkommt. Aber das ist halt sehr bitter. Aber es zeigt auch von wegen, dass wir schon irgendwo Qualität bei uns im Front Office haben, die schon erkennen, wenn wir gute Spieler haben. Das würde ich sagen.
Ja, der hat das, also davon gehe ich jetzt schwer aus. Und jetzt pass auf, du bekommst jetzt von mir die Überleitung des Todes. Es gibt ja noch einen ehemaligen Spieler, der jetzt wieder bei den Eagles unterschrieben hat. Jay Ajayi, und somit kommen wir zu den Eagles.
Genau, Jay Ajayi hat bei den Eagles unterschrieben, hat jetzt auch gespielt, gar nicht so schlecht gespielt. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie viel Yards er gemacht hat, aber es waren
6 Runs, glaube ich, und 16 Yards hat er gemacht.
Immerhin für jemanden, der quasi 1,5 Jahre oder 2 Jahre lang fast nicht gespielt hat, seit dem Super Bowl-Sieg, auch verletzt war, finde ich das schon respektabel. Ja, aber wie gesagt, wir empfangen die Eagles, die kommen nach Miami. Die Eagles kämpfen tatsächlich um den Division-Sieg. Sie müssen die Cowgirls irgendwie noch überholen. Aber bei denen hapert es ordentlich. Bei denen hapert es ganz ordentlich. Also ich weiß, Tobi, du hattest am Anfang der Saison einen Spieler, der demnächst wohl Free Agent wird, von den Eagles auf dem Schirm, den du, glaube ich, ursprünglich mal gerne bei uns gesehen hättest, richtig?
Ja, richtig. Ich hatte den im Auge. Aber der ist auch so derjenige, an dem sich die Eagles-Fans sowohl in Deutschland als auch in Amerika ordentlich abarbeiten, weil der nun wirklich also weder produziert noch produzieren will scheinbar.
Die Rede ist von Nelson Agholor, der von den Stats her, glaube ich, oder von den PFF-Ratings her schlechtester Starting Receiver der NFL ist.
Ja, und darum, es geht noch nicht mal um seine Stats, sondern Es geht auch darum, dass er eigentlich fangbare Bälle entweder fallen lässt oder nicht, oder auch gar nicht richtig sich bemüht, dahin zu gehen, um die zu fangen. Also das ist teilweise katastrophal, wie der Mann sich auf dem Platz da zeigt und was der da spielt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist Katastrophe.
Ich würde gern dann jetzt tatsächlich mal auf meinem Steckenpferd rumreiten. Dazu muss man sagen, dass Adrian Franke bei Spoxers heute in seiner Kolumne ganz, ganz hervorragend analysiert hat, wo es tatsächlich darum geht, dass die Eagles seit dem Super Bowl-Sieg in allen Bereichen irgendwo schwächer geworden sind. Das Play-Calling nimmt einfach keine Rücksicht darauf. Carson Wentz ist ungenauer geworden, scheint seinen Reads nicht mehr zu vertrauen, spielt nicht mehr besonders gut. Durch die Verletzung auch ist das Receiver-Core so weit ausgedünnt, dass da wirklich fast nichts mehr hinhaut. Und die Secondary der Eagles ist auch eine der schlechteren. Man hat eigentlich damit gerechnet, von wegen, dass sie zum Beispiel in das Rennen um, verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Cornerback, ehemals Cornerback von Jalen Ramsey. Danke. Danke für eure Hilfe. wenn Jalen Ramsey einsteigt. Also sie haben viele, viele Schwachstellen, die vielleicht auszuschalten wären, aber die spielen halt bei weitem nicht mehr auf dem Niveau, was man auch von ihnen erwartet hat und was man von ihnen kennt. Chris, welcher Spieler beeindruckt dich denn am meisten bei den Eagles?
Also ich muss ganz klar sagen, Zach Ertz, der Tight End, war auch letzte Woche wieder, ich glaube, der Spieler, der auch die meisten Receiving Yards hatte. Also ich habe ihn im Fantasy auch zum Beispiel, muss ich sagen, ist eine absolute Waffe.
Ja, ich habe es gesehen, wir haben gegeneinander gespielt.
Genau, ich habe übrigens 140 zu 110 oder so gewonnen. Wollte ich nochmal erwähnen.
Zu 110, ja, das ist auch okay. Vor allen Dingen sah es bis zu dem Night Game sah es noch anders aus, auch von der Prognose her. Das war schon übel.
Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Also Zach Ertz für mich offensiv die absolute Überwaffe und defensiv Malcolm Jenkins, der ja auch letzte Woche jetzt wieder 2 Sacks, glaube ich, hatte. Aber wie du schon sagst, ich kann keinen Aufwärtstrend bei den Eagles erkennen. Im Gegenteil, man muss ganz ehrlich sagen, seit dem Super Bowl-Sieg geht es nach unten und man kann es am besten an der Person Carson Wentz festmachen, wenn du mich fragst.
Ja, Tobi, hast du denn außer Nelson Aguilar einen Spieler, den du gerne magst?
Von den Eagles? Also eher in der Defense. Also ich bin da eher bei Fletcher Cox, Brent Graham, Nigel Bradham und den Experten. Aber dass sie eine starke D-Line haben, das ist ja schon traditionell so. Aber außerdem ist halt nicht mehr viel. Das kann man zum Beispiel an der Personalie Ronald Darby ganz gut festmachen. Das ist deren Cornerback. Der hat auch eine Miami- oder Florida-Vergangenheit. Der wird immer mal wieder genannt als möglicher Spieler, der die Secondary nächstes Jahr von Miami verstärken könnte. Und ich sage beim besten Willen nicht. Der hat so dermaßen in den letzten anderthalb Jahren an Qualität eingebüßt. Ne? Also dafür wird er viel zu teuer und dann sollte er besser wegbleiben.
Okay, um vielleicht da mal direkt drauf hinzukommen, wenn wir jetzt hören von wegen Secondary ist schwach, D-Line ist gut. Wir sehen bei uns, zumindest beim Spiel gegen die Browns, unser Running Game schwach bis nicht existent, unser Passing Game gut. Da treffen doch unsere Stärken direkt auf die Schwächen der Eagles, oder? Chris, schlagen wir die Eagles, wenn wir sie schlagen, das über ihre Secondary, über das Passing Game?
Ja, also natürlich. Ich sehe keine Chance, über das Running Game nur annähernd Punkte zu machen aktuell, außer Fitzy läuft selbst. Was jetzt anscheinend ja auch seine Stärke in letzter Zeit geworden ist oder indem er besser geworden ist. Aber ansonsten, außer Pässe, wird sich nicht viel tun. Offensiv.
Tobi, was sagst du? Ein Spiel für Devante Parker? Oder für Allen Hurns?
Das würde ich eher sagen, aber ich würde sagen, Gesicki legt gleich noch einen drauf. Also für den ist das vielleicht schon eher was. Aber das Laufspiel kommt mir bei dir zu schlecht weg. Wir hatten, also ich meine, wir reden hier auf einem ganz, 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 ganz schlimmen Niveau, aber wir hatten im letzten Spiel 92 Rushing Yards. Also das hatten wir diese Saison nicht oft.
Ja, und von denen hat er 45 Fitzpatrick.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn wir sie auf den Boden schlagen, dann durch Ryan Fitzpatrick. Also von Bellage ist statistisch gesehen, ich glaube, historisch der schlechteste Running Back ever. Und ich sehe nicht, wie er den Titel verlieren könnte.
Also ich meine, Rico hat uns vorhin noch eine schöne Maßgabe geschickt. Da ging es darum von wegen, dass Bellage absurde pro Yard, die er nach vorne, also vertikal läuft, absurde über 7 Yard oder 7,6 Yard oder sowas hinter der O-Line hin und her läuft, um überhaupt irgendeine Lücke zu finden.
Das ist das sogenannte Mistkäfer-Prinzip, oder wie?
Ja, wahrscheinlich. Ich gebe die Schuld jetzt natürlich nicht allein Bellage, aber er macht halt auch nicht viel draus, ne?
Du musst jetzt anders sehen. Wir hatten ja auch mit Walton, der ja, und mit Drake, die haben ja auch Yards geschafft. Mit den gleichen Leuten vor ihnen. Und daran kannst du ja erkennen, dass auch, wenn es nicht viel waren, aber es waren, sie haben regelmäßig ein paar Yards mehr wie Bellage erlaufen. Und bei Bellage, ich hab's, wir haben ja den Chat auf Facebook immer nebenbei am Sonntag und ich hab's geschrieben, mir kommt's immer so vor, wie wenn Bellage nimmt den Kopf runter und rennt in die Wand und hat nicht die Augen auf. Und das ist eben für mich, das kann ich mir nicht anschauen. Das Kopf runter und durch, das klappt eben nicht. Du musst die Lücke suchen und das macht er nicht.
Ich fordere ja jemanden von wegen, der ihm dann quasi den ersten wegblockt. Das ist ja meiner Meinung nach auch jemand namens Cox. Aber damit, diese Rufe verhallen ja immer ungehört bei mir.
Ja, du hast ihn ja letzte Woche schon gefordert, hier im Podcast. Habe ich ja schon gehört. Ja, er hat seine Arbeit beim Touchdown ja gut gemacht von Bellage. Ich weiß nicht, an was es liegt, dass er nicht öfters zum Einsatz kommt. Vielleicht ist das Flores ein bisschen zu oldschool.
Das wäre, Tobi, da möchte ich erstmal deine Meinung zu hören.
Zu Cox, nicht zu Fletcher Cox, nee, zu Chandler Cox.
Zu oldschool.
Wenn er zu oldschool wäre, wieso hat man ihn dann gedraftet? Ne? Also, das verstehe ich nicht. Man hat ja einen Sinn daran gesehen, einen Pick für den zu opfern. Und man hat ja ein Spielsystem gesehen, in dem man den einsetzen kann, darf, will, wie auch immer. Ich sehe nur nicht, wie das auf dem Platz passiert. Weil wenn er da steht, dann nimmt er immer 2 bis 3 Mann auf die Schulter. Das heißt, er sorgt für die Lücken. Davon mal ganz abgesehen, dass ich Bellage nicht für den richtigen Running Back halte, aber
ja, man sieht ja auch zum Beispiel, dass New England hat jetzt auch oder spielt auch ganz oft mit Fullback und wir wissen ja alle, wo Flores herkommt. Vom System her ist es ja auch dann ähnlich wahrscheinlich ausgelegt, dass es so laufen soll, wie New England gelaufen ist die letzten Jahre, aber ich weiß nicht, an was es liegt. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber ich glaube, er hatte erst, wie viele Snaps gespielt dieses Jahr? 4, 5? Mehr waren es, glaube ich, gar nicht, ja.
Also wenn ich zum Beispiel die 49ers sehe, die gehen auch, die nutzen auch den Fullback massiv als Matchup-Waffe. Aber da drehen wir uns jetzt im Kreis, das haben wir schon öfters gehabt. Jetzt haben die Eagles, sie haben jetzt Goodwin haben sie verloren, ihren Deep Threat. Sie haben mit Alshon Jeffery einen guten Contested Catch Receiver. Sie haben mit den Tight Ends, sie haben ganz hervorragende Tight End-Waffen. Also die werden wir kaum aus dem Spiel nehmen können. Zach Ertz allen voran genannt. Sie haben mit Carson Wentz einen Quarterback, der zumindest mobil ist, der also auch selbst laufen kann. Nelson Aguilar, gut, da haben sie die Dropmaschine. Und jetzt mit Jay Ajayi, auch einen Running Back, der sich vielleicht gegen Miami besonders ins Zeug legen wird und der, egal was man von ihm hält, der aber auch die Power hat, um tatsächlich auch mal ein paar Tackles zu brechen.
Aber bei Ajay ist es ja einfach zu verteidigen. Du musst außen nur zumachen. Doch die Mitte läuft er ja nicht.
Zumindest wollte er es bei uns nicht. Tobi, wie müssen wir denn defensiv dagegen vorgehen?
Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir in erster Linie mit leichtem Druck dieses Bending, Not Breaking Prinzip auf Carson Wentz einwirken können und dass er dann wieder anfängt zu wackeln und dass, wenn man die Receiver, so wie wir das tun, Man-to-Man covert, man da gute Erfolge erreichen kann. Worauf ich ehrlich gesagt gespannt bin, ist, wie das Ganze im offensiven Lauf gegen zum Beispiel Jay Ajayi passiert. Weil da bin ich noch nicht so davon überzeugt, dass das so super funktionieren kann. Also da bin ich gespannt, wie das in ein System gepresst werden kann. Generell muss ich aber sagen, wenn wir es nicht schaffen, Carson Wentz gehörig unter Druck zu setzen, wird auch dieser Quarterback die Secondary von Miami vor schwere Probleme stellen können.
Okay. Chris, wo siehst du unsere Chancen?
Ja, also unsere Blitzpakete in der letzten Zeit, auch wenn sie immer ein bisschen gut ausschauen, waren ja öfters mal erfolgreich, außer natürlich, man hat drei und lang. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz okay. Ich schätze auch, dass man, ja, durch das, dass sie mit Zach Ertz eben einen guten Talent haben, wird es schwierig, auch in der Secondary. Aber der Druck auf Wentz muss kommen. Und da er gerade aktuell ja nicht den Eindruck macht, dass er von Selbstvertrauen strotzt, wie man auch gesehen hat, letzte Woche, ich glaube, 2 Interceptions, 3 Fumbles. Also wenn man ihm Druck gibt, kann man schon ihn aus dem Spiel nehmen oder so gut wie möglich aus dem Spiel nehmen. Glaube ich schon. Deswegen gib ihm Druck so viel wie es geht und er macht Fehler.
Ja, ich sehe es tatsächlich sogar noch ein bisschen anders. Ich sehe, dass Carson Wentz halt wackelig spielt. Ich sehe, dass ihm die Receiving-Waffen gerade outside fehlen. Nelson Agholor ist jetzt wirklich nicht das Dramatische. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, der wird mich wahrscheinlich im nächsten Spiel in eines Besseren belehren. Aber gut, ich sag's jetzt einfach mal. Elgin Jeffrey ist ein guter Contested Catch-Receiver, ist quasi ein Mike Gesicki. Ja? Vielleicht sogar ein bisschen besser in der Beziehung sogar noch. Aber nicht viel mehr. Ihnen fehlt also die vertikale Tiefe. Und schematisch sind die Eagles sehr auf Kurzpassspiel ausgelegt. Und da halt eben vor allen Dingen auf die Tight Ends. Und defensiv geht's halt darum, dass unsere Linebacker diese kurzen Routen komplett wegnehmen, um dann ganz einfach zu gucken, dass wir sagen, wir können individuell gegen die Receiver, mit den Receivern mithalten. Und wenn wir das halt eben weggenommen haben, dann müssen sie uns mit dem Lauf schlagen. Das wird ihnen wahrscheinlich gelingen, aber das wird nicht so einfach sein. Also das ist meine Lösung. Nehmen ihnen die kurzen Passrouten, gerade für die Tight Ends weg, macht die Mitte zu und lass es hinten eher offener geben. Also im Prinzip das Gegenteil von Bend or Break. Bend don't break. Ne, also nicht die kurzen Yards zulassen, sondern eher die langen Yards zulassen und die kurzen Yards wegnehmen. Das sehe ich so als way to win. Ich weiß, hört sich komisch für euch an, oder Chris?
Nee, es macht schon Sinn, deine Aussage, weil sie beschweren sich ja selbst, aber wenn man auch auf Twitter unseren Freund von der Footballerei so verfolgt, der ja auch jede Woche seine Kommentare zu den Eagles abgibt, er beschwert sich ja selbst, dass er keine Wide Receiver für Wentz. Und das ist natürlich, wäre das auch eine Möglichkeit, dass du ihm die Wide Receiver als Option anbietest und dann eben die nicht vorhandene Stärke der Receiver ausnutzen willst. Ja, das Schöne ist ja, unser Coaching-Staff wird dafür mit ganz viel Geld bezahlt. Die machen sich sicherlich Gedanken.
Das ist wohl wahr. Aber apropos Footballerei. Wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir jetzt auch wieder jemanden haben, der hier für die Eagles spricht. Und da wäre ganz klar Lennart von der Footballerei prädestiniert für gewesen. Wir hatten auch überlegt, ob wir ihn anschreiben. Wir haben darüber heiß diskutiert. Aber es gibt bei uns die Maßgabe, dass wir das gemeinsam entscheiden und dass, wenn einer nicht möchte, dass dann auch keiner ihn nimmt. Und tatsächlich ist es so, dass Lennart sich bei uns hier Feinde gemacht hat. Tobi, möchtest du da mehr zu sagen? Oder Chris, weißt du mehr darüber?
Ja, ich lese es ja, durch das, dass ich ja das Dolphins-Profil habe oder betreibe, bin ich ja immer auch mitmarkiert. Ich lese es regelmäßig und kann es durchaus verstehen. Denn der Lennart ist ein sehr extremer Eagles-Fan und ich kann schon seine Posts und seine Abneigung gegen die Dolphins rauslesen. Man hört es auch in der Footballerei selbst immer. Ich weiß nicht warum, ob die Dolphins was getan haben. Und aber umso mehr würde es mich dann für diese Person freuen, wenn sie am Sonntag nicht gegen uns gewinnen. Und dann wird auch eine Verlinkung bei einem Post durchaus möglich sein.
Also die Idee war tatsächlich, ihn ja hier auseinanderzunehmen. Ne? Aber Tobi, wir haben uns dagegen entschieden. Kennst du noch den Grund?
Den genauen Grund nicht, aber ist auch eigentlich irrelevant, weil wie Chris schon sagt, das schon an der einen oder anderen Stelle des Öfteren, gerade auch als wir vermeintlich im Tanking-Prozess waren und als wir Entscheidungen getroffen haben, als wir Spiele aus Sicht dieses Experten teilweise auch dann absichtlich verloren haben und solche Geschichten. Da, da ist es manchmal schwierig, dann da eine Diskussionsgrundlage zu finden.
Aber man muss ja hervorheben, dass wir in Social-Media-Bereichen immer uns gegenseitig gut unterstützen. Das muss ich jetzt mal auch hervorheben. Und ob es jetzt bei der Facebook-Seite mit den drei Buchstaben ist, auf Twitter, wir unterstützen uns bei der Meinung, weil die Meinung auch oft gleich ist, aber wir unterstützen uns da gegenseitig immer sehr gut, auch von anderen Fans von uns. Deswegen muss ich sagen, da wird den meisten dann der Wind aus den Segeln genommen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es auch öfters mal dieses böse Bulle, gute Bulle-Ding und dann ist das Thema meistens gegessen.
Ja, aber das ist der Grund, warum es halt diesmal nicht unbedingt jemanden gibt, der für die Eagles spricht. Es ist auch, wir setzen auch ganz klar ein Zeichen irgendwo. Ich habe es, glaube ich, mal so schön ausgedrückt. Ich bin mit dem, was unsere Franchise im Moment macht, nicht wirklich einverstanden, zumindest nicht mit allem. Ich sehe viele Dinge durchaus kritisch und äußere das auch, aber das darf ich, denn das ist meine Franchise. Und so ein Lennart darf das nicht, denn das ist nicht seine Franchise. Ende. Ja, da verteidige ich sie auch bis aufs Blut und selbst wenn ich sagen würde von wegen, dass das alles hirnverbrannte Idioten sind, würde ich vor jemand anderem immer sagen von wegen, halt's Maul, so redest du nicht über die Dolphins.
Das haben wir auch ja in den sozialen Medien, haben wir das ja auch angeprangert und ich persönlich kann es auch nicht verstehen. Ich meine, ich schreibe ja auch nicht bei Posts von den Seahawks oder den Cowboys oder sonst irgendein Quatsch drunter, wenn ich mich nicht damit auskenne. Und ich kenne mich eben nicht aus bei den anderen, nur Sachen, die halt für jeden zugänglich sind und die Spiele, die man anschaut. Aber wenn jemand nicht regelmäßig Spiele der Dolphins anschaut und sich nicht damit befasst, was eigentlich passiert in der Franchise und Personalien, dann finde ich es auch nicht angemessen, sich über Sachen zu amüsieren. Klar, das ist immer dieses schöne, die tanken, die sind zu doof zum Tanken, weil sie jetzt gewonnen haben. Aber hey, geht doch zu eurem Verein und supportet da lieber und zu eurer Franchise, als sich über andere lustig zu machen. Das wird schon einen Grund haben. Oder es gibt auch Fans, die das vielleicht nicht cool finden. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte nicht vor seiner eigenen Haustür kehren, denn selten eine Franchise ist perfekt.
Das sehe ich auch so. So, ich würde sagen, dann sollten wir doch jetzt mal zur Prognose kommen. Wie ist es? Versauen wir durch eine Niederlage den Cowgirls die vorzeitige Playoff-Hoffnung oder sorgen wir für den Eagles-Absturz? Tobi, was ist dein Tipp? Bitte mit Begründung.
Also ich gehe davon aus, dass Ryan Fitzpatrick wieder abliefern wird. Das heißt, wir werden zwei Touchdowns sehen plus zwei Field Goals, wir werden 20 Punkte machen. Dann bin ich wieder bei meiner alten Historie, traue ich den Dolphins zu, dass sie nicht mehr als 20 Punkte zulassen, weil dann gewinnen sie. Und dieses Mal muss ich ganz klar sagen, das traue ich ihnen dieses Mal sogar zu, wir werden 2017 gewinnen.
Okay, Chris, wie sieht es bei dir aus?
Also ich gehe in die Richtung von Tobi mit. Ich werde es ein Low-Scoring-Game, und zwar ein Low-Low-Scoring-Game. Das dann für uns 10-7 mal ausgeht.
Oha!
Einfach aus dem Grund, weil bei der Offense, also über unsere Offense brauchen wir nicht reden, dass wir eben nur durch die Luft punkten können, und das weiß natürlich Philadelphia, und wir haben aber den Vorteil, dass wir auch wissen, dass Carson Wentz aktuell nicht so gut ist und dass sie kein wenig Receiving Core übrig haben. Deswegen glaube ich, wird nicht viel passieren. Aber das heißt ja auch, es wird eine Defense-Schlacht per excellence, und auf das freue ich mich dann wiederum doch wieder.
Ja, also dann bleibt bei mir noch, ich sehe es naturgemäß etwas anders. Ich muss zurück an das Brown-Spiel denken, wo ich gesagt habe, von wegen, da gibt es ganz klar, wo man schematisch ansetzen muss. Das habe ich von Flores nicht gesehen. Ich habe vorhin meinen Gameplan geäußert. Ich sehe nicht, dass Flores auf mich hört. Selber schuld. Und deswegen sehe ich uns tatsächlich verlieren. Aber ich sehe uns nicht so deutlich verlieren wie vielleicht viele andere. Ich bin bei euch, das Spiel wird eng. Ich sehe uns vielleicht mit knapp verlieren, also sagen wir mal, ich sehe uns verlieren so 17-23, sowas um den Dreh rum.
Damit, das ist aber jetzt unfair, du hast bestimmt gelesen, die Durchschnittspunkte der beiden Franchises, ja?
Nee, die hab ich nicht gelesen, hast du sie gelesen?
Ja, du bist genau auf den Durchschnittspunkten.
Oh, okay.
17-23.
Okay. Ja gut, okay. Aber tatsächlich, ich glaube aber, dass wir besser mithalten werden, als die Allgemeinheit denkt. Durch individuelle Qualität und weil die Eagles sich im Moment tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckern. Ganz einfach. Ja, möchte von euch noch jemand etwas zum Spiel der Eagles sagen? Oder zur Franchise, zur besten Franchise der NFL, zu den Miami Dolphins, zu den News zum Spiel gegen die Browns oder noch irgendein Wort an unsere Zuhörer richten. Chris, du darfst.
Wir haben schon sehr viel besprochen, und ich weiß nicht, inwiefern ihr jetzt noch die aktuelle Draft-Situation besprecht oder besprechen wollt oder aber ansonsten.
Also, du kannst gerne was dazu sagen. Ich sage allerdings, wir werden da jetzt nicht Ewigkeiten drauf eingehen, weil das haben wir schon öfters gemacht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht immer im Kreis drehen. Aber sag ruhig was. Sag ruhig deine Meinung, denn die gab es bisher hier noch nicht.
Was denkt ihr denn, an welchem Pick werden wir landen mit unserem ersten Pick? Wird es die 3 bleiben? Wird es die 2 oder wird sogar noch die 1? Also, ich glaube, wir picken an 2. Und dann ist es natürlich die Frage, Chase Young oder / Quarterback oder Tobi sein Favorit.
Natürlich.
Also ich sehe uns an 2 picken und ich glaube, wir nehmen Chase Young. Falls Burrow weg ist, natürlich.
Also ich gehe mit Chris mit. Ich glaube tatsächlich, dass wir an 2 picken. Ich glaube nicht an Chase Young, obwohl das ein super Spieler ist. Er ist ein Tier, das ist gar keine Frage. Was ich gerne sehen würde, nicht was wir tun, weil ich glaube, diese Spekulation, da ist es tatsächlich immer noch ein bisschen schwierig gerade. Aber was ich gerne sehen würde, ist, dass wir von 2 runtergehen auf 4 oder 5 für jemanden, der einen Quarterback will, dringend. Ja. Und dann tatsächlich Thomas, zum Beispiel Thomas, an der Stelle holen. Und noch einen zusätzlichen Pick einsammeln.
An 4 meinst du oder 5?
Zum Beispiel an 4 oder an 5. Ist zwar ein Spiel, aber das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Aber ich glaube auch, dass wir an 2 picken. Und ich hoffe, dass wir an 2 keinen Quarterback holen. Ja. Das sage ich ganz klar.
Davon gehe ich aus. Nach der jetzigen Situation.
Gleiches Ding. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir an Joe Burrow rankommen. Die Frage ist bei mir einfach, wie viel ist uns vielleicht eventuell ein Tua wert? Und picken wir lieber erst die Defense-Line voll oder erst die O-Line? Und meinen Favoriten kennt ihr, ne? Weil die O-Line in der Free Agency relativ dünn besetzt ist, im Gegensatz zu den Edge-Defendern, würde ich lieber Andrew Thomas sehen, weil der ist auch ein Deal.
Ja, man muss halt sagen, du kriegst, wie viel O-Liner werden, das ist jetzt die große Frage, wie viele O-Liner oder werden unter den ersten 26 weggehen?
Oh, ich glaube schon 3-4. Und vor allen Dingen ist die O-Line-Klasse dieses Jahr relativ tief. Das heißt, man kriegt zum Teil auch noch in der zweiten Runde, auch später in der zweiten Runde, noch Startermaterial.
Ja, das ist so die Frage. Also in der ersten Runde, also relativ früh weggehen, werden auf jeden Fall Thomas. Also der geht unter den ersten 5. Der führt keinen Weg dran vorbei. Tristan Wirfs von Iowa, der ist relativ hoch. Der wird so Top 10 gehen. Dann Alex Leatherwood von Alabama. Der ist auch so 10 bis 15.
Ist übrigens einer meiner Favoriten für uns.
Ja, ne? Um das mal gesagt zu haben. Dann muss man gucken, was mit Walker Little ist von Stanford. Der ist verletzt, war hoch, relativ hoch im Kurs.
Ich wollte gerade sagen, das wäre einer meiner Favoriten sonst nach Thomas.
Ist ein bisschen abgeschmiert, muss man jetzt gucken, also bei dem kommt es dann auf sein Workout, sein Combine und diese Geschichten an. Und ja, ansonsten hast du halt von Oregon noch zwei O-Liner, die ganz gut sind. Rico wird jetzt sagen, die O-Line von Wisconsin ist natürlich wieder super, aber...
Ja, aber wenn du Rico schon erwähnst und Wisconsin schon erwähnst, darfst du einen Spieler nicht außen vor lassen, der auch unter den Top 26 gehen wird. Nee, es geht um O-Line, es geht nicht um irgendwelche Running Backs.
Aber ich glaube aber trotzdem, dass wir relativ früh Running Back picken.
Oh, Wespennest, glaube ich gerade.
Ich glaube, man sieht jetzt, dass ein riesen Need ist von uns. Und deswegen kommt es vielleicht auch darauf an, welchen Quarterback wir holen, dann den passenden Running Back vielleicht sogar aus dem gleichen Franchise oder aus dem gleichen College dazu.
Also ich möchte gerne Tyler Biadasz noch nennen. Ne?
Ja, klar, sicher.
Den muss man noch nennen, gerade als Center finde ich hervorragend. Ja, was das Thema Running Back angeht, das hatte ich mit Rico schon letztes Mal. Und da habe ich mich mit Tobi auch schon mal drüber gestritten. Es ist einfach so, ein Running Back hat meiner Meinung nach ist am noch mehr als ein Quarterback, noch mehr als alle anderen von den Umständen abhängig um sich herum, von der O-Line, vom Playcalling und so weiter. Es gibt sehr viele Running Backs, gerade aus späteren Runden, die dementsprechend auch im entsprechenden System dementsprechend auch liefern können. Und ich halte es einfach nicht für gut, hohe Ressourcen in einen Running Back zu stecken, sondern das würde ich eher anders sehen. Tobi ist da durchaus anderer Meinung gewesen, aber Tobi hat sich auch einen genauen Überblick verschafft. Und ich glaube, Tobi sagt, es gibt halt wenig Running Backs in der Range, die sich lohnen, irgendwo dritte Runde oder sowas, richtig?
Ja, also es gibt ein, zwei Namen vielleicht. Und momentan ist es ja so, dass Miami Anfang dritte Runde pickt und dann erst wieder wahrscheinlich durch die Compensatory Picks Ende vierte Runde. Also das heißt, da rauschen zwischendurch 50, 60 Namen einfach so durch. Und in dieser Range ist Miami halt nicht. Und ich sehe es nicht, wie man entweder teuer hochtradet von Runde 5 auf von Ende 4 in die dritte Runde rein oder dass man von Runde 3 dann runterzieht, um nicht so einen großen Stil zu haben. Aber es gibt halt einfach 3, 4, 5 Namen, die auf der Liste stehen. Und da muss man relativ früh angreifen. Also wenn man gerade, wir waren gerade bei Wisconsin, Jonathan Taylor, der Mann liefert ab ohne Ende und ohne Gnade. Und wenn wir es schaffen, sowohl den Center von Wisconsin als auch den Running Back von Wisconsin zu dem O-Liner von Wisconsin zu stellen, den wir dieses Jahr gedraftet haben, dann haben wir da schon mal ein Zusammenspiel, was Gold wert sein kann. Das sieht man an Baker und McMillan, die auch beide zusammengespielt haben. Da ist einfach ein Verständnis da.
So, ja, man muss sagen, dass da natürlich relativ viel Kaffeesatzleserei bei ist. Wir werden das Thema mit Sicherheit noch behandeln, haben darüber auch schon geredet. Aber ich glaube, angesichts der fortgeschrittenen Stunde und dass unser Aufnahmebot uns jetzt schon mehrfach verlassen wollte, um ins Bett zu gehen, sollten wir vielleicht langsam den Deckel drauf machen.
Okay, dann die letzte Frage noch zum Draft. Wie weit fällt Tour? Nur Ihre Einsatz, dann bin ich zufrieden.
Oh, nur Einsatz. Tour, ich bezweifle mittlerweile, dass er in Runde 1 weggeht. Tobi?
Irgendeine Franchise wird verzweifelt genug sein, in Runde 1 zuzugreifen. Mitte bis Ende.
Ich sage, er geht zwischen 15 und 22.
Boah. Ja. So, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, eure Anverwandten zu grüßen, eure Altvorderen zu begrüßen. Rico, schön bei seinem Händchen halt Urlaub noch zuzuwinken oder was auch immer ihr sagen möchtet. Ich sage auf jeden Fall schon mal, bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback, darüber freuen wir uns und bis bald.
Ja, dann von meiner Seite auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Die 1,5 Stunden sind verflogen wie im vorbeigegangen wie im Flug. Vielleicht kann ich ja mal wieder dabei sein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und an alle Zuhörer, bleibt dran. Es ist erst der Anfang des Podcasts. Der wird noch ganz lange und ganz toll und noch viel besser werden.
Wir verbessern uns ständig und falls ihr Fragen, Anregungen oder sowas habt, wir sind für solche Sachen immer dankbar. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ansonsten schreibt es entweder Rico noch aus Amerika oder Micho oder ich schreiben es in die Shownotes und steht ja alles da, wie ihr uns erreichen könnt. Dann sprechen wir uns beim nächsten Mal wieder.